Mein Name ist Patricia Löwe, die meisten von Ihnen werden mich bereits kennen. Ich werde jetzt hier keine großen Worte am Anfang verlieren. Ich habe nur die Ehre zu sagen, dass es sich hier um die dritte Veranstaltung der dritten Staffel der Reihe Brücken statt Brüche, Kultur und Nachhaltigkeit handelt. Die Reihe wird durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert. Der Titel unseres heutigen Abends lautet Klimakrise, Kulturkrise. Was genau das bedeutet, werden uns unsere heutigen ModeratorInnen Lydia Bauer und Tilman Asmus Fischer erläutern. Und ja, ich denke, das sind die wichtigsten Worte zum Anfang. Und jetzt übergebe ich das Mikrofon an unser Podium. Ich wünsche uns allen einen inspirierenden Abend.
Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte, Patricia. Lieber Herr Clausen, lieber Herr Ott, liebes Publikum, wir freuen uns sehr über Ihre Teilnahme an dem heutigen Gespräch zu Klimakrise, Kulturkrise, die Bedeutung von Umweltethik und Schöpfungstheologie. Wir haben für das heutige Gespräch bewusst keine KlimaforscherInnen eingeladen und wir wollen auch nicht über internationale Klimapolitik sprechen. Es geht uns in erster Linie darum, unsere Einstellungen gegenüber der Natur zu hinterfragen und zu diskutieren, um langfristig unser Verhalten zu verändern und nachhaltig zu einer Verbesserung des Lebens auf dem Planeten beizutragen. Es geht also weniger um praktische Fragen von Umweltpolitik und Umweltschutz, sondern vielmehr um die ihnen zugrunde liegenden Motivationen. Hierfür ist es auch hilfreich, einen Blick auf andere Kulturen und Religionen zu werfen, um zu sehen, wie in anderen Teilen der Welt mit der Natur umgegangen wird, ob und wie Natur dort genutzt und geschätzt wird. Die Philosophin Angelika Krebs hat diese Änderung des Blicks auf die Natur sehr schön formuliert in einem Interview, das sie 2021 an der Universität Basel gegeben hat. Und zwar sagt sie, ich zitiere, die Liebe zur Schönheit der Natur ist ein anderer Zugang als das Schüren der Angst vor den Folgen des Klimawandels. Ich finde, wir sollten mehr auf die Liebe setzen aller, schaut doch einmal, wie wichtig euch das eigentlich ist und euren Kindern vielleicht später auch. Also seht zu, dass ihr das schützt. Ende des Zitats. Genau diesen Zugang möchten wir in unserem heutigen Gespräch verfolgen und uns dabei ansehen, welchen Beitrag Umweltethik und Schöpfungstheorie dazu liefern können. Aus diesem Grund haben wir einen Theologen und einen Umweltethiker eingeladen. Im ersten Teil unseres Gesprächs möchten wir uns der Frage der Naturerfahrung und des Naturgenusses zuwenden, um uns in einem zweiten Teil mit der Frage zu beschäftigen, in welchem Sinne Umweltethik und Schöpfungstheologie für die Übergänge in eine nachhaltige Kultur bedeutsam werden können. Wir moderieren dieses Gespräch gemeinsam. Tilman Asmus Fischer ist Mitglied des Fachbereits Transdisziplinäre Wissenschaften der Guardini-Stiftung. Er studierte Geschichte und Kulturwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin und studiert dort auch evangelische Theologie. Er lebt und arbeitet als freier Autor in Berlin. Mein Name ist Lydia Bauer, ich bin Privatdozentin für romanische Kulturen und Literaturen an der Universität Potsdam und auch Mitglied des Fachbeirats.
Ja, und ich habe nun die Freude, unseren ersten Podiumsgast Ihnen vorzustellen. Erster und zweiter weist nicht auf eine Hierarchie hin, sondern lediglich auf die Reihenfolge der Keynotes, die Ausgangspunkt unserer Gespräche sein werden. Von Ihnen aus links sitzt Professor Dr. Johann Hinrich Clausen. Er studierte evangelische Theologie in Tübingen, Hamburg und London und spezialisierte sich innerhalb der breiten Themen der evangelischen Theologie auf die systematische Theologie, promovierte über die Jesusdeutung von Ernst Troeltsch und habilitierte sich über Glück und Gegenglück. Die akademischen Tätigkeiten führten ihn zunächst als Privatdozent an die Universität Hamburg und gegenwärtig als Honorarprofessor an die Humboldt-Universität zu Berlin. Der kirchliche Werdegang führte über das Amt als Pastor und später Propst und Hauptpastor in Hamburg zum Kulturbeauftragten des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und Leiter des Kulturbüros der EKD. Darüber hinaus ist Professor Clausen als Publizist präsent, sowohl im Hörfunk als auch in der Printpresse und als Publizist unterschiedlicher Monographien und Herausgeberschaften. Um vielleicht drei der letzten Bände zu nennen, der Monographien, ist das zum einen die seltsamsten Orte der Religionen. Dieses Buch wird uns jetzt gleich auch beschäftigen. Aber daneben stehen auch Themen wie über den Takt in der Religion, Fundstücke und Glaubenssachen oder von Laubpustern, Tattoos und anderen christlichen Traditionen. Also Sie sehen, wir könnten über vieles mit Herrn Professor Clausen sprechen, aber jetzt möchte ich Sie herzlich bitten, nachdem wir Ihnen auch noch Herrn Professor Ott vorgestellt haben, auf die seltsamsten Orte der Religionen einzugehen.
Ja, ich stelle kurz Herrn Professor Konrad Ott vor. Herr Professor Dr. Konrad Ott kann heute leider nicht in Präsenz dabei sein. Wir freuen uns sehr, dass er aus Kiel dazugeschaltet ist zu diesem Gespräch und dass das technisch auch alles so gut möglich ist. Herr Professor Dr. Konrad Ott hat Philosophie, Geschichte und Germanistik an der Universität Frankfurt studiert. 1989 wurde er mit einer Arbeit über die Entstehung und Logik der Geschichtswissenschaften promoviert. 1995 folgte die Habilitation an der Universität Leipzig zu dem Thema ipso facto zur ethischen Begründung normativer Implikate wissenschaftlicher Praxis. Das Werk ist im Suhrkamp Verlag 1997 erschienen. 1997 wurde er dann auch als auf eine Stiftungsprofessur an der Universität Greifswald berufen, wo er das Fach Umweltethik lehrte. Und seit dem Wintersemester 2012 hatte er eine Professur für Philosophie und Ethik der Umwelt an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Herr Professor Dr. Konrad Ott ist Mitglied in zahlreichen Gremien und Forschungsverbünden. Erwähnen möchte ich hier nur, dass er von 2000 bis 2008 dem Rat von Sachverständigen für Umweltfragen der Bundesregierung angehörte, von 2009 bis 2012 Leiter des Stipendiatenschwerpunktsprogramms Umweltethik der Deutschen Bundesstiftung Umwelt war. Er ist Mitglied des Exzellenzclusters Roots der Universität Kiel und war bis 2021 Mitglied des Deutschen Komitees für Nachhaltigkeitsforschung in Future Earth. Sein aktuelles Forschungsinteresse betrifft eine gesellschaftstheoretische Grundlegung von Umweltethik und Nachhaltigkeit. Auch Herr Ott hat unendlich viel publiziert. Ich nenne hier jetzt nur drei Werke. Umweltethik zur Einführung, 2014 bei Junius in Hamburg erschienen. Dann haben wir ein Buch, was heute auch wichtig werden wird, Naturethik und biblische Schöpfungserzählung, ein Diskurs theoretischer und narrativ-hermeneutischer Brückenschlag, gemeinsam publiziert mit Christoph Hartmeier. Und ich möchte auch noch einen Aufsatz erwähnen von 2017, Verantwortung im Anthropozän und Konzepte von Nachhaltigkeit in einer von Sierra und Grissoni herausgegebenen Publikation mit dem Titel Nachhaltigkeit und Transition – Konzepte. Ja, Herr Clausen, dann würden wir Sie bitten, jetzt mit Ihrer Keynote zu starten.
Ja, hallo, herzlich willkommen auch von mir. Vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich wollte Ihnen aus einem Buch drei Bilder zeigen. Hier sehen wir das Cover. Ich habe als evangelischer Theologe etwas Ungewöhnliches getan, was man eigentlich nicht tut, fast ungehörig. Ich habe über religiöse Orte gesprochen. Die gibt es natürlich eigentlich gar nicht für uns Protestanten. Wir sind ja nicht katholisch, aber es gibt sie natürlich doch. Und ich habe aus diesem Buch drei Orte ausgewählt, an denen die ganz schön seltsam sind, aber an denen man deutlich machen kann, wie unser Verhältnis zur Natur immer auch ein religiöses ist Und das heißt aber nicht eindeutig, sondern durchaus seltsam. Fangen wir doch mal mit dem ersten Bild an, das ich ausgewählt habe. Dazu habe ich ein ganz, also zu jedem Bild ein eigenes Kapitel. Ich kürze das aber hier ab. Wer kennt diesen Berg? Es ist der höchste Berg der Erde. Wenn man ihn vom Meeresgrund aus berechnet, ist nämlich der Mauna Kea auf Hawaii größer und höher als der Mount Everest. Und so wie Sie diesen Berg jetzt sehen in seiner schönsten Art, ist es natürlich ein Inbegriff von traumhafter, wunderschöner Natur, also geradezu himmlisch. Man muss aber wissen, dass es um diesen Berg einen der interessantesten ökologischen und religiösen Konflikte unserer Gegenwart gibt, oder es gibt ihn eigentlich kaum mehr, weil er schon fast gelöst ist. Wissenschaftskonsortium aus der ganzen Welt wollte dort auf diesem Berg das größte Weltraumteleskop überhaupt errichten, das 30-Meter-Teleskop, mit dem man hoffte, bis zum Anfang des Kosmos, zum Urknall zurückblicken zu können, weil die Gegebenheiten dort so wunderbar sind auf Hawaii. Es gibt keine Lichtverschmutzung, es gibt keine Luftverschmutzung. Man kann also wunderbar dort ein Teleskop errichten. Also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt wollten das starten. Und dann erhob sich ein Protest von jungen indigenen Gruppen, die sagten, sorry, sacred land. Und haben mit sehr stark religiös gestalteten Protestaktionen, indem sie eigene Kultur, fast schon vergessene Religionskulturen wieder aktualisiert haben, also bestimmte Tänze, bestimmte Altäre, den Bau dieses Teleskops verhindert und wahrscheinlich, also es schwebt noch so ein bisschen, aber eigentlich ist dieses große Wissenschaftsprojekt gekippt. Also ein wunderbarer Ort, zugleich ein Ort auch der Naturerforschung und Erkundung, jedenfalls in der Hoffnung. Und dann mit religiösen Mitteln und auch aus religiösen Gründen, religiös-kulturellen, verhindert. Ein interessantes, richtig interessanter Konflikt, an dem man vieles lernen kann zum Verhältnis von Mensch und Natur, jeweils aus unterschiedlichen Kulturen betrachtet. Das zweite Bild, das kennen Sie bestimmt nicht, das ist der letzte Druidenbaum in Europa. Also das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Erschi, einer kleinen Stadt in Belgien, wo es einen Baum noch gibt, von dem gesagt wird, er sei der Nachfolgebaum von ursprünglich einem von Druiden gepflegten Naturheiligtum. Eichen sterben halt mal, dann werden sie nachgepflanzt. Und zu diesem Baum gibt es noch eine ganz anrührende alte Frömmigkeitspraxis, nämlich, dass Menschen aus der Umgebung immer dann, wenn niemand sonst da ist, dorthin gehen und an diesen Baum das anheften mit Reißzwecken oder Nägeln, was sie beschwert, was ihnen Sorgen oder Kummer macht. Dann sieht man Heftpflaster, dann sieht man irgendwelche medizinischen Beutel, dann sieht man andere Verbandsmaterialien. Und mit diesen sozusagen Krankheitsmanifestationen an den Baum geheftet, denkt man, hofft man auf Heilung und Linderung. Die katholische Kirche, die natürlich ein feineres und klügeres Verständnis im Umgang mit Orten, auch mit religiösen Orten, auch mit nicht-christlich religiösen Orten hat, hat natürlich zum einen sofort so eine kleine sozusagen Stelenkapelle hingebaut, um sozusagen ein Feld zum Christentum aufzubauen. Und zugleich hat der Priester erklärt, dass er da nie hingeht, um die Leute einfach in Ruhe zu lassen. Also eine ganz feine, vornehme Art, wie Christliches und Vorchristliches sich verbindet, ganz archaisch und zugleich natürlich, so anrührend das ist, immer auch natürlich mit einem Interesse. Also das menschliche Interesse an der Natur ist nie interesselos, selbst wenn man nur an einem Baum, was heißt nur am Baum, Heilung sich erwünscht. Und bevor es nun zu idyllisch wird und zu gemütlich, das letzte Bild, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Das ist einer der gruseligsten Naturorte, die ich kenne. Also einerseits ein wunderbares Naturdenkmal, das sind die sogenannten Externsteine in der Nähe von Detmold. Externsteine, ein Naturmonument, das sind einfach Felsen, die sozusagen durch Erosion über Jahrhunderte so entstanden sind. Schon im Mittelalter war dort ein christliches, ja, eine Einsiedelei. Und dann wurde in den 20er Jahren durch völkische Propaganda und noch umso stärker in den 30er und 40er Jahren und dann aber eigentlich bis heute hieraus eine nationalsozialistische, völkisch-rechtsextreme Kultstätte, weil nämlich ein, sozusagen die Legende aufkam, dieses Naturmonument sei die Kultstätte einer germanischen Hochkultur gewesen. Hat es nie gegeben, glaubt man aber. Und es gibt bis heute, allerdings inzwischen polizeilich etwas eingegrenzt, rechtsextreme Wallfahrten zu den Externsteinen, gerne auch mal verbunden mit grün-brauner Esoterik. Auch eben interessant, weil sozusagen selbst so ein wunderbarer, schöner Ort natürlich deutungsoffen ist, beziehungsweise sofort dem menschlichen Deutungszugriff unterliegt. Und dabei können eben auch schreckliche Dinge sagen. Das habe ich nur deshalb mitgebracht, damit wir bei allem Interesse an Schöpfungstheologie, Nachhaltigkeit, Ethik und so weiter nicht vergessen, wie dunkel auch menschliche Naturfrömmigkeit sein kann. Vielleicht soweit, nur ein kleiner Einstieg.
Ja, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in die existenzielle Dimension, die Naturerfahrung für Menschen haben kann. Und als ich mich nach unserem Vorgespräch auf diese Diskussion vorbereitete, musste ich natürlich bei Ihnen als einem Kenner der liberalen Theologie gleich an Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher denken. Und der Kollege Martin Vorländer hat mal in einer, wie ich finde, sehr schönen Weise die zentrale Einsicht Schleiermachers bildlich gefasst. Der Sternenhimmel, unendliche Weite, man steht und staunt, die Augen wandern zwischen den Leuchtpunkten am Firmament und suchen nach den Linien, die ein Sternbild ergeben. Man fühlt sich klein und groß zugleich. Klein, weil der Blick in den Himmel spüren lässt, wie winzig unser Planet ist und erst recht man selbst angesichts der Unendlichkeit des Universums. Aber man fühlt sich auch groß, weil man ein Teil dieses großen Ganzen sein darf. Die Ehrfurcht, die einen in solchen Augenblicken ergreift, ist für den Theologen Schleiermacher das Wesen der Religion. Es sind die himmlischen Funken, die entstehen, wenn eine heilige Seele vom Universum berührt wird. Er hat damit eine neue Dimension von Religion erschlossen. Wie würde, lieber Herr Clausen, Schleiermacher den Befund Ihrer Feldstudien wohl auswerten und interpretieren?
Also zum Glück hat ja Schleiermacher eine christliche Naturfrömmigkeit oder Naturspiritualität nicht erfunden, aber in besonderer Weise auf den Begriff gebracht, und zwar auf eine ganz wunderbare Weise. Zugleich aber kann man fragen, ob er nicht manchmal etwas zu harmonisch, geradezu harmonistisch das dargestellt hat. Es geht natürlich immer auch um eine Grenzerfahrung, es geht auch um eine Unendlichkeitserfahrung, die aber bei ihm dann doch meistens irgendwie etwas Grundharmonisches, ein Aufgehobensein im Ganzen beschreibt. Man kann aber schon bei einem seiner sozusagen Lehrer oder Vorgänger, Johann Joachim Spalding, einem großen Berliner Aufklärer, bei einer ähnlichen Passage lesen, dass der Blick in den Nachthimmel eben sehr doppeldeutig ist. Man kann sich klein und zugleich aufgehoben als Teil eines Ganzen fühlen. Man kann sich aber ebenso vollkommen verloren und nutz- und wertlos fühlen angesichts einer schieren Unendlichkeit, die nichts mit einem zu tun haben will. Also darauf hat, auf diesen, diese Differenz hat Spalding hingewiesen, um zu zeigen, Natur spricht nicht aus sich selbst heraus, selbst wenn sie ganz grandios ist, sondern sie spricht so, wie unser Glaube sie hörbar macht. Insofern würde ich sagen, das eine würde ich nochmal sagen, es hängt ganz viel davon ab, wie wir denn in die Natur schauen, wie wir sie denn auch anschauen. Und es ist eben beides immer dabei und eben auch die Angst vor der Natur. Wir haben jetzt natürlich die Sondersituation menschheitsgeschichtlich betrachtet, dass wir in der Lage sind, als Menschen uns über die Natur zu stellen und sie so zu schädigen, dass die Natur dass es der Natur vor uns graut. Sonst ist es menschheitsgeschichtlich eben umgekehrt gewesen. Immer auch die große Angst vor einer Übermacht, der man sich nicht erwehren kann.
Kommt dies nicht ein Stück weit gegenwärtig durch Klima, etwa durch die vom Klimawandel bedingten Überschwemmungen, die ja wirklich Menschen in existenzielle Krisen stürzen, auch ein Stück weit wieder zurück?
Der hat, glaube ich, einen Tick später gelebt als Schleiermacher und dann in der Schweiz Jeremias Gotthelf in seiner großen Novelle Die Wassernot vom Emmental. Also wie man tatsächlich einer riesen Naturgewalt und Kraft ausgesetzt ist, der man sich nicht entziehen kann, auch wenn wir heute natürlich erstaunliche Möglichkeiten haben, uns damit so ihr zur Wehr zu setzen oder uns über sie rechtzeitig in Kenntnis zu bringen, was nun in diesem Fall nicht geklappt hat. Aber da kommt natürlich etwas ganz Archaisches schon wieder zurück, nämlich die Vorstellung, die es in der Bibel natürlich vielfältig sich wiederfinden lässt, aber gar nicht nur biblisch ist. Das ist der sogenannte Tun-Ergehens-Zusammenhang, also ganz alte menschheitsgeschichtliche Vorstellung, was ich tue, so wie ich es etwas tue, so ergeht es mir. Ne, sozusagen, da wird ein Ausgleich vollzogen. Und das ist sozusagen eine Grundlehre eigentlich, die dem ganzen Alten Testament zugrunde liegt, aber auch dem ganzen Alten Orient. Wenn ich Böses tue, wird mir Böses widerfahren. Und eigentlich geht die Religionsgeschichte Israels, des Judentums, des Christentums dagegen und hebt diesen Tun-Ergehens-Zusammenhang auf, weil er auch nicht richtig funktioniert. Und wir aber sozusagen am vorläufigen Ende der religionsgeschichtlichen Entwicklung kommen irgendwie wieder zurück zu dieser Vorstellung von Tun-Ergehens-Zusammenhang. Uns ergeht es in diesen Katastrophen so, wie wir es vorher getan haben. Das, finde ich, ist ein allein religionsgeschichtlich auch verstörender Gedanke.
Bevor wir jetzt zur Keynote von Herrn Ott kommen, würde ich Sie, Herr Ott, gerne ein bisschen in die Diskussion mit einbeziehen. Hier sind ja jetzt etliche Dinge angesprochen worden. Also zum einen finde ich ganz interessant die Darstellung, die Sie gebracht haben vom Mauna Kea. Also die Frage, inwieweit steht Wissenschaft manchmal auch gegen die Natur, gegen Umweltschutz, also etwas, was eigentlich für die Wissenschaft gut ist, aber gleichzeitig den Berg zerstört. Also ich muss dann gleich immer an die Windräder denken, die ja ähnliche Diskussionen auslösen. Einerseits ja etwas Gutes zur Energiegewinnung sind, gleichzeitig aber auch von vielen kritisiert werden, weil sie Landschaft zerstören. Der zweite Punkt war die Frage dieser Kultstätte der Neonazis, der Nationalsozialisten, diese Steine bei Detmold. Die Frage, müssen wir unterscheiden zwischen einer guten und einer schlechten Naturerfahrung? Beides bewahrt die Orte, aber wie gehen wir dann mit diesen Orten um? Und der letzte Aspekt natürlich auch die Natur, die uns Angst macht, die uns bedroht. Aber ich denke, Herr Ott, dass Sie dazu schon einiges zu sagen haben.
Ja, das waren, vielen Dank, Herr Clausen, für diese Fallstudien. Das war natürlich sehr erhellend, auch gerade in der Unterschiedlichkeit der Bewertung. Im Fall von Hawaii scheint es ganz klar zu sein, dass wir Westlerinnen und Westler zu einer gewissen Rücksichtnahme moralisch verpflichtet sind, auf religiöse Überzeugungen nicht westlicher Kulturen, auch wenn wir sie nicht teilen. Selbst wenn wir Westlerinnen die ganze Welt der Natur entzaubert hätten, hätten wir dennoch Rücksicht zu nehmen auf naturreligiöse Vorstellungen anderer Kulturen. Ich denke, das gebietet die interreligiöse Rücksichtnahme. Das zum Fall von Hawaii. Im Falle von Detmold ist es ja offensichtlich so, dass wir die sogenannte grün-braune Esoterik ganz anders bewerten als das indigene religiöse Verständnis heiliger Berge auf Hawaii, sondern wir lehnen es aufgrund unserer nationalen Geschichte ab. Die Frage, die sich jetzt stellen würde, wäre, liegt darin eigentlich jetzt eine Art Wertung mit zweierlei Maßstäben? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, denn die, sagen wir mal, die Wertung von grün-brauner Esoterik nehmen wir aus einer anderen Perspektive und vor dem Hintergrund einer anderen Geschichte wahr. Und wir nehmen sie gewissermaßen wahr aus der Teilnehmerperspektive deutscher Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die ihrer Vergangenheit eingedenk sind. Deswegen glaube ich, dass wir vielleicht auf diese Art der Religiosität, nennen Sie es Neopagan, grün-braun, wie auch immer, zu weniger Rücksicht verpflichtet sind, als vielleicht auf die Rücksichtnahme gegenüber religiösen Vorstellungen anderer Kulturen. Hier müssen wir es gewissermaßen politisch austragen. Das wäre im Grunde dann nur erstmal ein Argument dafür, dass hier nicht einfach nur eine Wertung mit zweierlei Maßstäben vorliegt. Wenn ich zu meiner eigenen Keynote kommen darf, ist es, wenn das in Ordnung ist? Okay, dann würde ich gerne ansetzen bei dieser Rede von der Entzauberung der Natur, wie Max Weber das genannt hat, und das Projekt dieser Entzauberung der Natur, also das Projekt der Moderne, war natürlich gekennzeichnet durch eine Einengung der Mensch-Natur-Verhältnisse, die als rational betrachtet werden konnten. Und im Projekt der Moderne erfolgte eine Art Reduktion auf instrumentelle, objektivierende, extraktivistische Naturbeziehungen. Und dieses Projekt war natürlich höchst erfolgreich in den Hinsichten, auf die es ausgerichtet war. Die Verbindung aus Wissenschaft, Technologie und Industriegesellschaft hat ja auch ihre eigenen Erfolge gezeitigt, natürlich auch große Nebenwirkungen hervorgebracht. In der Philosophiegeschichte sehen wir, dass dieses Projekt der Moderne gerechtfertigt wird durch René Descartes, der vom Menschen als Herrn und Meister der Natur spricht, von Francis Bacon, für den Wissen bekanntlich Macht war, aber auch für Karl Marx, für den nur die menschliche Arbeit überhaupt Werte schafft. Und es war der Historiker Lynn White, der gesagt hat, Descartes, Bacon, Marx und viele andere säkularisieren gewissermaßen bestimmte Axiome eines so und so verstandenen Christentums. Monotheismus und vor allem auch, Sie hatten das vorhin schon angedeutet, der Gedanke, dass die Unterscheidung zwischen Immanenz und Transzendenz so getroffen wird, dass nichts Innerweltliches wirklich heilig sein kann. Heilig ist Gott der Herr allein. Es gibt keine heiligen Plätze in diesem Sinne. Herr Clausen, haben Sie ja auch gesagt, mit den heiligen Orten hat es der Protestantismus nicht so. Und ich glaube schon, dass Lynn White da einen wichtigen Punkt getroffen hat, also gewissermaßen die Säkularisierung als eine Art Säkularisierung christlicher Vorstellung. Sicherlich gab es immer auch Gegenbewegungen, etwa die Romantik, aber auch Alexander von Humboldt und den frühen Naturschutz, der auch versucht hat, nicht instrumentalistische, vor allem natürlich ästhetische Einstellungen gegenüber der Natur zu rechtfertigen und aber auch die sozusagen die Kultivierung von Naturerfahrung, die finden wir in der Romantik sehr stark mit Atmosphären, mit Gefühlen, mit Stimmungen. So, vor dem Hintergrund dieser Geschichte hat sich jetzt vor ungefähr 40 Jahren diese Disziplin namens Umweltethik formiert. Ich schicke mal was voraus. Die Umweltethik als philosophische Disziplin kann die Welt der Natur nicht retten. Aber sie kann begründen, warum die Welt der Natur es wert ist, gerettet zu werden. Das ist was anderes. Zu diesem Zweck gibt es etwas, das nenne ich den Argumentationsraum der Umweltethik. Angelika Krebs hat darüber gearbeitet, US-amerikanische Kollegen haben darüber gearbeitet. Und in diesen Argumentationsraum tragen wir alle Argumentationsmuster ein, die Menschen diskursrational motivieren könnten. Deswegen auch die Motivationsfrage, sich für Natur, Umwelt, aber auch für Tierschutz mit Worten und Taten einzusetzen. Also man könnte sagen, diskursrationale Naturschutzbegründungen im weitesten Sinne. Ich nenne im Grunde stichpunktartig 5 davon. Einmal ein pfleglicher und sorgsamer Umgang mit natürlichen Ressourcen. Das gebietet die Klugheit, auch die intertemporale Klugheit. Und da kommen wir zum Gedanken einer Nachhaltigkeit, wie sie ja heute in aller Munde ist. Aber die Natur ist eben mehr als nur eine Ressource. Sie ist eben auch eine Quelle von Naturgenuss. Die philosophische Methode, mit der wir uns den Naturgenuss auch erschließen können, ist die Naturphänomenologie, wie sie von Schmitz, Böhme, Abram und andere auf uns gekommen ist. Wir müssen gewissermaßen sensibel werden für Wahrnehmungen, für Haltungen, für Stimmungen, Gefühle. Wenn Sie so wollen, ist die Naturphänomenologie das Erbe der Romantik. Und dann gibt es unterschiedliche Arten des Naturgenusses, etwa den ästhetischen Naturgenuss, aber auch die Liebe zu vertrauten Landschaften, Erholung, auch in Verbindung mit bestimmten leibnahen Aktivitäten und so weiter und so weiter. Und diese Arten des Naturgenusses werden durch Werte erfasst, die nennt man in der Literatur eudaimonistische Werte. Das ist von Aristoteles übernommen, Werte, die etwas mit dem guten, reichen, sinnerfüllten Leben zu tun haben. Darunter würde ich dann im Grunde auch spirituelle Werte fassen. Ein anderes Argumentationsmuster fragt nach Einstellungen und Haltungen der Natur. Das geht dann in die Umwelttugendethik. Eine andere Frage, die ich heute jetzt nicht vertiefen möchte, ist die Frage nach möglichen Selbstwerten, also moralischen Selbstwerten für Naturwesen, die uns verpflichten, bestimmte Naturwesen um ihrer selbst willen moralisch, direkt moralisch zu berücksichtigen. Das ist diese Anthropozentrik-Physiozentrik-Debatte. Und dann gibt es im Grunde noch Argumentationsmuster, die wollen das Weltbild der Moderne durch andere Tiefen ökologisch, ökosophische Weltbilder entweder ersetzen oder ergänzen. Und auch dort kann man dann in religiöse Dimensionen einsteigen. Ich selber, und Sie haben das Buch ja gezeigt, habe einmal versucht, eine Übersetzungsarbeit gemeinsam mit Christoph Hartmeier vorzunehmen in säkularer Gesellschaft. Der Gedanke der Übersetzungsarbeit, der stammt ja von Habermas, und wir haben uns der Mühe unterzogen, einmal gewissermaßen in erster Übersetzung das 6-Tage-Werk noch einmal Vers für Vers im Urtext zu übersetzen, bis wir gewissermaßen vor den Sabbat kommen, der ja der eigentliche Höhepunkt des Schöpfungsgeschehens ist. Und wir haben da eine Merkformel entwickelt, die unsere Überlegungen so zusammenfasst. Sie lautet, der Mensch ist dazu berufen, im Segen, als Zeichen, inmitten einer sehr guten Schöpfung auftreten zu dürfen. Das Herrschaftswerk Kavash übersetzen wir mit unter den Fuß nehmen dürfen, denn Kav ist ja im Hebräischen der Fuß. Ein besonderes Augenmerk haben wir gelegt auf diesen Vers 31, bevor es in den Sabbat geht. Da steht im Text ein Aufmerksamkeitsmarke im Hebräischen Hine, das heißt Yasi oder da schau. Und das ist gewissermaßen dann im Grunde der Ausruf, im Grunde ja sieh doch nur, wie großartig ist das. Es ist nicht die Billigungsform, sondern es meint etwas da ganz anderes. Und wenn man diese erste Übersetzungsarbeit vornimmt, kann man dann versuchen, diese Deutung von Genesis mit den Argumentationsmustern der Umweltethik zusammenzuführen. Das haben wir in zwei Kapiteln getan. Und dann ergibt sich daraus etwas, was sich mit dem traditionellen Unterwerfungsauftrag gar nicht mehr vereinbaren lässt, sondern gewissermaßen eine völlig neue, man könnte sagen, Perspektive auf Natur als Schöpfung, wobei man sogar dem Ausdruck Natur als Schöpfung einen in der Moderne vertretbaren Sinn geben kann. So weit dazu, Entschuldigung, ist ein bisschen zu lang geworden, aber ich denke, den letzten Punkt wollte ich noch gerne machen.
Ja, vielen Dank. Ich hätte dazu gleich eine Frage, also eigentlich eine Frage an Sie beide. Zunächst die Frage an Sie, Herr Ott. Wie kam es eigentlich für Sie als Philosophen zu diesem Brückenschlag zwischen Naturethik und Schöpfungstheologie? Also wann war der Punkt, wo Sie dachten, dass Sie sich damit auch jetzt beschäftigen müssen? Und gleichzeitig danach an Herrn Clausen die Frage, wie kam es dazu, dass Sie als Theologe plötzlich dachten, dass Sie über magische Bäume und Landschaften nachdenken wollen. Aber vielleicht zunächst Herr Ott.
Ja, also erstmal vielen Dank, Herrn Clausen. Ich bin auch jemand, der so ein Faible hat für Special Places, der auch in der Mongolei oder in Litauen oder in anderen Gegenden dieser Welt immer mal wieder solche sehr eigentümlichen, religiös-symbolisch aufgeladenen Orte besuchen und sehen konnte. Und es gab auch mal ein Forschungsprojekt über Spiritual Values and Protected Areas, wo man zeigen konnte, dass viele dieser Orte, die früher so irgendwie als heilige Orte galten, jetzt teilweise auch unter Naturschutz gestellt worden sind, im säkularen Naturschutz. Aber die Frage war ja nicht die nach Special Places. Ich selber habe meinen Zivildienst an der Evangelischen Akademie gemacht, wo das Thema schon vor mehr als 40 Jahren sehr virulent war. Das waren ja so Ende der 70er Jahre, so die erste Welle der Ökologiebewegung. Und ich hatte einfach das Glück oder die Fügung, in Greifswald auf Christoph Hartmeier zu treffen. Wir haben einige Seminare zu diesem Thema durchgeführt, insgesamt 3, wollten dann erst nur einen Aufsatz schreiben und plötzlich merkten wir, dass wir so ins Schreiben kommen und es wird mehr und mehr. Und irgendwie waren wir dann jenseits eines Point of No Return, wo wir gesagt haben, und jetzt muss es auch ein Buch werden. Leider ist mein Freund Christoph Hartmeier vor einiger Zeit verstorben und kann die Rezeption dieses Buches jetzt leider nicht mehr aus einer innerweltlichen Perspektive verfolgen. Also gewissermaßen, Interesse war schon immer da und dann nennen Sie es Zufall, nennen Sie es Fügung, einfach diese Konstellation in Greifswald.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich finde das ganz wunderbar, wie Sie nochmal mit einer heutigen Perspektive diesen alten biblischen Text aufgeschlüsselt haben, der ja auch Anlass zu allerlei Missverständnissen oder auch falschen Kontroversen bietet. Und so wie Sie es jetzt ganz kurz angedeutet haben, hat es mich total beeindruckt. Zur Schöpfung gehören dann natürlich auch eben Absonderlichkeiten, besondere Tiere, ist auch nochmal ein interessantes Thema. Hätte ich auch mal Lust, ein Buch drüber zu schreiben, habe ich gar keine Ahnung von. Aber natürlich Orte, an denen sind natürlich besonders wichtig, an denen sich Erfahrungen manifestieren. Aber ich habe eigentlich noch eine andere Rückfrage an Sie, denn einen Aspekt habe ich bei Ihnen kurz gehört, vielleicht können Sie dazu noch mehr sagen, der mich sehr angesprochen hat. Und das ist das Stichwort Eudaimonie. Ich habe meine Habilitation geschrieben über den Glücksbegriff, auch etwas, was evangelische Theologen eigentlich nicht tun sollten, weil es gibt eine ganz, ganz lange Tradition bei uns in der evangelischen Theologie und im ganzen Protestantismus, dass Glück eigentlich nichts ist, womit man sich groß beschäftigt. Entweder ein hohler Begriff oder ein Begriff, der dann doch nur zur moralischen Bemäntelung von egoistischen Eigeninteressen dient. Aber ich habe das versucht, anders und neu zu verstehen, und Sie haben das angewendet auf Naturethik. Da würde ich Sie gerne nochmal zurückfragen. Meine Vermutung oder mein Wunsch ist, dass es auch ein Glück, ein menschliches Glück gibt oder zu denken gibt, das nicht daran besteht, alles, die ganze Welt, dem eigenen Genuss instrumentell zuzuordnen, sondern ein Glück, das über sich selbst hinausweist, das sich selber transzendiert und das durchaus moralitätsfähig ist, das ausmünden kann in Sorge für andere, in einem ganz umfassenden Sinne, in einem Mitleid und einem Mitleben, in einem ganz umfassenden Sinne mit allen anderen Geschöpfen. Und dass eben Umweltethik, Umwelt- oder Schöpfungsglaube sich nicht erschöpft sozusagen in angstgetriebener Pflichtenethik, sondern dass es ganz eigene Quellen von Glückseligkeit geben kann, die eben dazu führt, dass man eben nicht dem eigenen Glück alles unterordnet, sondern sich öffnet für alles Leben, das ist. Das war so ein Aspekt, den ich schon seit langem mit mir herumtrage. Die Habil ist schon ewig her, aber es hat mich gefreut, dass Sie dieses Stichwort genannt haben. Deshalb wollte ich das gerne bei Ihnen nochmal nachfragen, ob ich Sie da richtig verstanden habe oder ob Sie noch eine bisschen andere Richtung gehen würden.
Sie haben mich sehr gut verstanden, Herr Clausen. Bei Aristoteles ist es ja schon so, da kommt ja die Eudaimonia her, dass das Glück immer im Grunde die Tugend voraussetzt. Das heißt, es gibt keine Eudaimonia außerhalb des tugendhaften Lebens, und die Tugenden sind dann ja die Mitte zwischen zwei Laster, das brauche ich jetzt hier nicht zu erklären. Ein anderer Punkt ist, dieses Eudaimonia wird häufig mit Glück übersetzt, manchmal auch mit Glückseligkeit, aber wenn man im Griechischen hört, dann ist es dieses Eu, dieses Gelingen. Gutes Gelingen, könnte man sagen, Eupraxia, Euangelion, Eudaimonia, und der Daimon ist gewissermaßen so eher, es ist keine unsterbliche Seele, sondern es ist eher so die Kraft des eigenen Lebensvollzugs, die auch im Grunde Quellen des Lebensmutes, Frohsinn und viele, viele Dinge mehr einschließt. Und vor allem ist die Eudaimonia nichts, was am Ende des Lebens irgendwie so als Preis winkt, sondern es ist der Vollzug des tätigen Lebens durch viele, viele Jahre hindurch. So verstehe ich Eudaimonia als philosophischen Begriff, und eudaimonistische Werte mit der Natur sind dann gerade diese Werte, die auch um ihrer selbst willen erfahren werden. Bei der naturästhetischen Erfahrung ist es ja klar, die hat ihr Gelingen in sich selber. Sie trägt ihren Zweck in sich selber und nicht um ein anderes Willen. Angelika Krebs nennt es deswegen intrinsisch eudaimonistische Werte. Und deswegen ist für mich die Natur so ein großer Resonanzraum für Erfahrungen, die beglückend sind. Und schon Alexander von Humboldt sprach ja von Naturgenuss. Und da will ich noch einen letzten Satz sagen. Die Kategorie der Intensität spielte eine gewisse Rolle, weil Naturerfahrungen manchmal eine Intensität annehmen können, auch ästhetische Natur, dass sie gewissermaßen umschlagen, fast wie in spirituelle Erfahrungen. In den in vielen Texten ist von diesem Umschlag eudaimonistischer in spirituelle Haltungen irgendwie auch die Rede. Und da sollten wir im Grunde nicht zu ängstlich sein, sondern wir sollten sagen, Menschen, habt Mut, über solche Erfahrungen, über solche Werterfahrungen auch im Grunde zu sprechen. Bringt sie zum Ausdruck, artikuliert sie, damit wir sie gewissermaßen vielleicht auch miteinander teilen können. Also wir müssen sie einander mitteilen, um sie vielleicht der Form nach miteinander teilen zu können. Also mehr Mut in der Moderne zur Artikulation von solchen eudaimonistischen Werterfahrungen.
Herr Ott, Sie hatten ja auch vorhin von der Entzauberung der Natur gesprochen, Max Weber auch angesprochen. Die Frage, die sich ja auch stellt, ist, haben wir vielleicht auch die Fähigkeit, uns an der Natur zu erfreuen, verloren? Hat sich da etwas verändert? Und wenn wir es verloren haben, können wir Naturgenuss, können wir dieses Glücksgefühl bei der Betrachtung der Natur auch wieder erlernen?
Also wir verfügen über sehr reiche Traditionen. Und ich muss auch gar nicht in schamanische Kulturen gehen oder in außereuropäische Kulturen gehen, sondern ich würde in einem ersten Schritt tatsächlich mal versuchen, mir unsere eigenen Traditionen wieder neu anzueignen. Das kann die Tradition der Romantik sein. Das kann die Tradition des frühen deutschen Naturschutzes sein, Riehl, Rudorf, Konvents, die 20er Jahre. Das kann die Tradition der Lebensreform sein, in der es auch viel um andere Lebensstile ging, andere Ernährungsstile, auch andere, einen anderen Umgang mit der eigenen Leiblichkeit. Das kann es sein. Und im Grunde natürlich dann auch, sagen wir mal, Traditionen, die vielleicht kürzer sind, die dann bis eben vielleicht in die 70er Jahre zurückgehen. Also wir haben selber genug Traditionen, die wir vielleicht nur wieder lernen müssen, bestimmte Lieder singen, zum Beispiel die Wandervogelbewegung wäre zu nennen, bestimmte Lieder, bestimmte Texte, um das einfach wieder neu zu entdecken. Und da gibt es unglaublich vieles zu entdecken, allerdings in der deutschen Geschichte zumeist ambivalent, weil es natürlich auch naturschützerische Traditionen gibt, die dann nach 1933 unter den Vorzeichen von Blut und Boden rückten. Also diese Ambivalenz muss man sozusagen immer mit bedenken. In der deutschen Geschichte ist nichts gewissermaßen einfach so zu nehmen. Aber wir haben genug Eigenes.
In dem Zusammenhang, da Sie ja eben auf die Ambivalenzen hingewiesen haben in der deutschen Tradition und zu den vielen Veröffentlichungen von Herrn Professor Clausen, die ich nicht genannt habe, auch unlängst ein mit herausgegebener Band zu rechtem Christentum gehört und Sie ja gerade auch sich mit Rechtspopulismus schon seit längerem befassen, wo sehen Sie auch in gegenwärtigen Entwicklungen rechten Christentums eine Aufnahme ökologischer oder pseudoökologischer Gedanken?
Na, die klassische neue Rechte hat eigentlich nicht so ein wahnsinniges Interesse an der Natur, sondern da geht es vor allen Dingen um Geschichtspolitik und um Nationalismus. Das wird dann manchmal in der Propaganda so ein bisschen heimatmäßig aufgeladen. Das eigentliche Thema ist aber der Umgang mit der eigenen Geschichte und sozusagen ein revisionistisches Geschichtsbild, eben um einen autoritären Nationalismus zu begründen. Interessanterweise aber, die sind ja nicht doof, gibt es natürlich auch Interessen, auch alte Traditionen eines braunen Naturschutzes wieder zu beleben. Es gibt jetzt seit einiger Zeit eine eigene Zeitschrift dafür. Die Kehre heißt es. Also ich will jetzt keine Werbung machen, aber es ist ein interessantes Phänomen, eine richtig ökologische Zeitschrift aus eben neurechter, hartrechter Perspektive. Also Naturschutz hat dann damit zu tun, dass man Migration verhindert oder begrenzt, all solche Geschichten. Das sind natürlich dann auch Versuche, das Naturerleben zu partikularisieren, indem man es sozusagen zu einem, ja, der deutsche Wald, also dass man es zum Ausweis einer ganz bestimmten Identität macht, und damit hat man es dann schon gleich politisch funktionalisiert. Wenn man sich aber tatsächlich auf die eigenen Traditionen mal einlässt, das fand ich sehr schön, wie Herr Ott das gesagt hat, man muss jetzt nicht irgendwie pseudomäßig schamanisch tun, was einem dann irgendwie auch nicht so richtig gut zu Gesichte steht, wird man feststellen, die eigenen, also die richtig schönen Traditionen deutscher Naturspiritualität, die gehen immer weit über sich selbst hinaus. Die gehen natürlich auch in sich selbst hinein, haben immer auch eine seelische, individuell seelische Bedeutung, eine therapeutische Bedeutung, und sie gehen aber weit über einen hinaus ins Unendliche. Also ganz einfaches Beispiel: Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Der sozusagen Naturchoralschlager von Paul Gerhardt, den muss man nur, jetzt können wir ja wieder singen in den Kirchen, da haben alle sofort gute Laune. Versteht auch jeder, was damit gemeint ist. Man muss dann manchmal ein bisschen genauer nochmal hingucken, dann wird man feststellen, dass das gar kein harmloses irgendwie Wandervogellied ist, sondern es beschreibt ja den Weg aus einer beklemmenden inneren Situation. Geh aus, mein Herz, also geh aus dir selber heraus, aus deiner Sorge, deiner Depression, deiner Angst, und dann sieh dich um, und dann geht es über den Garten. Das ist natürlich nochmal, Garten ist nicht Natur, aber ist nochmal so ein besonderes Thema, kommen wir vielleicht noch drauf. Und dann sozusagen geht dieses Herz aus sich heraus in die Welt, schaut sich um, nimmt es auf, fühlt sich getröstet, geheilt, geborgen und geht weit über sich hinaus ins Unendliche. Und ich finde, dieses Lied zu singen ist ein gutes Gegenmittel gegen eine nationalistische Verengung von Naturerleben.
Herr Clausen, Sie hatten in Ihrem Buch zu den seltsamsten Orten der Religion geschrieben, dass Sie dieses Buch als einen religionsökologischen Cicerone ansehen. Vielleicht könnten Sie noch ein paar Worte zur Religionsökologie sagen.
Ja, dieses Buch ist auch der Versuch, etwas wieder zu oder auf andere Weise mit zu befördern, ist ja nie weg gewesen, was ganz wunderbar ist und was zum Naturerleben dazugehört und was man eben auch nutzen soll und einen daran hindert, sozusagen touristisch Natur zu zerstören, indem man sie konsumiert. Natur konsumieren, das gibt's ja auch. Also man verbraucht das, was man genießt. Das ist der Sinn von Konsum, aufbrauchen. Und diese große, lange Tradition von Reiseliteratur, und da ist, das meint so ein kleines PS hinten dran, ist natürlich der Versuch, sich die Weite der Welt erzählen zu lassen, ohne da überall hinzulatschen und alles dann auf dem Weg dahin irgendwie kaputt zu treten. Also das kann man schon beim alten Humboldt sehen und bei vielen anderen, dass man auch Schriftsteller und Schriftler sozusagen sich davon erzählen lässt. Und dann kann man eben, wie Sie sagen, auch weiter davon erzählen. Ich finde das wunderbar. Und das, ich habe ja auch nicht alle dieser seltsamsten Orte besucht, hat das Budget nicht gereicht und das Urlaubskontingent nicht. Aber ich finde es eben auch wunderbar, wie man lesend und dann mit Menschen kommunizieren überall auf der Welt eine Form gewinnen kann, auch ganz fremde Naturen zu erleben, ohne hinzufliegen und da irgendwie ein touristisches Ereignis daraus zu machen, was dann das Besondere dieses Ortes dann oft auch zerstören kann.
Ja, in dem Zusammenhang vielleicht an Sie beide auch noch die Frage, Sie geben ja selber mit Ihrem Buch ein Beispiel dafür, was Kulturproduktion leisten kann, wo vielleicht auch alternative Wege des touristischen Besuches gefunden werden, um Naturgenuss zu erzielen. Welchen Beitrag können andere kulturelle Felder, die bildende Kunst, Medien dazu leisten, Naturgenuss zu ermöglichen, der mehr ist als eine oberflächliche Inszenierung.
Das ist ein großes Feld. Vielleicht versuche ich mal so ein, zwei Stichworte und dann kann das gebe ich gleich an Herrn Ott weiter. Ich glaube, dass man nur das sieht und auch nur das erlebt, wofür man Worte hat. Und eine ganz große Leistung von Literatur, um mich darauf mal zu konzentrieren, aber man kann das in ähnlicher Weise auch für die bildende Kunst und auch für die Musik sagen, dass sie einem Sprachmöglichkeiten, Ausdrucksmöglichkeiten anbietet und zur Verfügung stellt, mit der man das eigene Leben dann erleben ausdrückt. Also wenn ich eben keine Sprache habe, kann ich vor dem Mauna Kea auch nur A sagen. Mehr nicht. Wenn ich aber gelernt habe, mir Geschichten erzählen zu lassen über oder Beschreibungen von oder Bilder von oder eben auch in der Musik, die ja auch oft genug sozusagen auch Naturerfahrungen darstellen kann, dann bin ich ausgerüstet, dann habe ich ein inneres Reservoir oder eine Möglichkeit, mit eigenen sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten eine Resonanz zu geben für das, was ich erlebe. Und dann erlebe ich es auch erst wirklich.
Ich meine, es gibt momentan eine recht starke Tendenz, Naturerfahrungen zu virtualisieren. Also irgendwie ein Digital Twin zu bauen und dann im Digital Twin herumzulaufen. Also können wir gewissermaßen Naturerfahrungen, Naturgenuss in elektronische Medien hineinverlagern? Ich bin da eher skeptisch. Wenn man aber sagt, es müssen Erfahrungen realer Natur sein, dann muss man den Menschen auch die Zugänge dazu lassen. Man darf diese Zugänge nicht ständig mit Verbotsschildern und mit Zäunen im Grunde abriegeln. Ein anderer Punkt ist, viele von diesen eudaimonistischen Werten sind mit bestimmten Praxisformen verbunden. Wie etwa das Gärtnern als eine Tätigkeit, die auch um ihrer selbst willen ausgeübt werden kann, aber auch Tätigkeitsformen wie Bergsteigen, Bergwandern, Segeln, Tauchen, Reiten. Manche sagen sogar Jagen, aber das ist ein Problem für sich. Und dann könnte es im Grunde auch sein, dass wir im Grunde fragen, ja, was ist denn für uns eine gute Reise in die Natur. Und dann will ich bei der Frage nach der guten Reise, muss ich natürlich auf mein CO2-Budget achten, das ist ganz cool, man soll auch nicht so kurze Fernreisen unternehmen, alles würdig und recht. Aber man kann schon im Grunde sagen, dass eine wirklich gute Reise durch bestimmte Naturlandschaften auch durch zu einem guten Leben mitgehört. Also ich möchte das Reisen auch nicht wirklich missen. Interessant sind zum Beispiel Erfahrungen, die manchmal etwas höchst Heimatliches mit der Frage nach dem höchst Fremden verbinden. Wenn man also irgendwie im eigenen Garten ist und den eigenen Garten genießt, gewissermaßen ganz nah am eigenen Haus, und sich dann plötzlich überlegt, wenn man vielleicht einen Geruch in der Nase hat und sagt, oh, ich würde gerne noch mal eine Reise nach Japan machen und die Kirschblüten riechen. Und dann spielen so verschiedene Dinge so ineinander über. Und das gehört für mich auch zum guten Leben. Denn gerade diese eudaimonistischen Werte der Natur, wir können sie natürlich sofort wieder moralisieren und können sagen, aber dann machst du was kaputt, dann konsumierst du bloß, dann verbrauchst du zu viel CO2 und. Also man kann den eudaimonistischen Naturgenuss also sozusagen auch übermoralisieren. Deswegen muss man im Grunde da auch, ich würde mal sagen, die Moral manchmal ein bisschen sparsamer dosieren.
Ja, zum guten Leben gehört sicherlich auch nicht nur zu hören, sondern auch dem eigenen Mitteilungsbedürfnis nachzugehen. Und ganz in diesem Sinne würde ich an dieser Stelle den Hinweis auch an unser Publikum geben, sich doch gerne mit Wortmeldungen an dem Gespräch zu beteiligen.
Ja, danke für die Diskussion. Werner Lorenz, ich bin auch Mitglied in diesem Fachbeirat und freue mich, heute Abend hier zu sein. Mir geht die ganze Zeit durch den Kopf, das Zitat, wenn ich es richtig verstanden habe, vorhin ganz zu Eingang, Ihr Bezug auf den hebräischen Text aus der Genesis, da haben Sie etwas sehr Schönes gesagt, Herr Ott. Ich glaube, Sie meinten damit das furchtbare und immer wieder diskutierte Zitat, machet euch die Erde untertan. Ja. Ich habe so ein bisschen vermisst, dass wir darüber überhaupt sonst nichts gehört haben. Ich finde das eine ganz furchtbare Geschichte des Christentums und ja auch des Judentums schon. Das ist immer wieder auch furchtbar benutzt und missbraucht worden. Und wenn ich heute, ich unlängst gerade gesehen, eine Sendung über diese Riesenfarmen in den USA, wo man nichts mehr sieht, wo die Erde im wahrsten Sinne schon verschwunden ist, weil es keinen Boden mehr gibt. Und das sind unendliche Flächen ohne jedes Insekt noch, die so unglaublich zerstört sind. Das ist gerade in diesem Bible-Belt, die sich auf christliche Traditionen beziehen, selbstverständlich. Und das hat mir in der Diskussion bisher gefehlt, diese historische Dimension von Religiosität und gerade christlicher Religiosität. Ich bin zufällig in Indien mehrmals gewesen, habe genau dort so heilige Bäume gesehen. Die stehen noch mitten auf der Straße, steht umkämpft vom Verkehr, steht ein Baum mit auch Gebetszetteln und Bittenzetteln drin, kleinen Kerzen. Der wäre bei uns längst weggenommen worden nach christlicher Tradition. Da müsste es schon ein sehr bedeutendes Kulturdenkmal sein. Aber in Indien steht ja noch, das ist ich will das nicht weiter ausführen, ein anderer Zugang meines Erachtens. Oder wenn ich in Taoismus gehe. Aber kurz und gut, das ist meine eine Anmerkung. Und das andere wäre jetzt aber tatsächlich die Frage noch einmal an Sie, Herr Ott. Sie haben das auf diese Stelle bezogen. Und vielleicht könnten Sie das noch etwas konkreter sagen, diese Übersetzung. Sie meinen, das ist eigentlich im hebräischen Original nicht so ein Herrschaftsgedanke, ja, der da ausgesprochen wird. Und ja, das wäre jetzt noch einmal meine Frage zu dem Kommentar. Danke.
Ich glaube, das kann man sehr gut begründen. Die sogenannten Herrschaftsverben Rada und Kabash sind wie alle hebräischen Verben Polysem. Das heißt, sie haben in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Bedeutungen. Es gibt das Verb Kabash auch in einem militärisch-kriegerischen Kontext und da bedeutet es niedertreten, niedertrampeln, einem besiegten Feind den Fuß in den Nacken treten. Ein Bild von äußerster Brutalität. Das Argument ist aber, dass es im Grunde in Genesis heißt, und er segnete sie und sprach zu ihnen. Das heißt, man muss gewissermaßen fragen, was die Bedeutung von Kabash in einer Segenszusage bedeutet, wenn der Segen im Hebräischen meint, in der Fülle des Lebens sein zu dürfen. Und im Kontext einer Segenszusage wäre die Übersetzung mit dem militärischen Kontext völlig fehl am Platze, also muss es etwas anderes meinen, was aber im Spektrum der Polysemität von Kabash ist. Und dann machen wir den Interpretationsvorschlag, eben einfach schlicht und ergreifend zu sagen, du darfst in dieser Erde im Segen auftreten. Du darfst sie dir unter den Fuß nehmen und überall, wo der Mensch auftritt, soll die Wirklichkeit dessen bezeugt werden, dessen Stellvertreter, dessen Mandatar er gewissermaßen ist. Und das passt auch sehr gut zu unserer Menschheitsgeschichte, denn als Menschheit haben wir die Erde unter den Fuß genommen, die Radiation von Homo, um es mal naturwissenschaftlich zu sagen, erstreckt sich über alle 5 Kontinente, nur die Antarktis haben wir nicht besiedeln können. Wir sind also Siedler auf der planetarischen Skala. Wir können das und wir können auch anthropologisch heute sehr gut erklären, warum das geht. Und dieses Auftreten, die Erde unter den Fuß zu nehmen, aber ohne sie zu zerstören, so lesen wir das. Da könnte man jetzt viel sagen über die Segenszusage an die Tiere und über, sagen wir mal, die Nahrungszuweisung. Und natürlich nicht zu vergessen, dass nach dem Sechstagewerk noch der 7. Tag, der Sabbat, kommt. Aber ich will jetzt hier nicht versuchen, noch eine Sabbatauslegung zu machen. Aber der Sabbat ist der Höhepunkt der Schöpfung, nicht der Mensch.
Werner Lorenz, ich habe noch eine kleine Zusatzfrage, die darf ich gerade noch stellen. Wissen Sie, wie das im Jüdischen rezipiert wird? Also wenn Sie diese beiden Deutungen des Begriffs bringen, dann wird es ja auch im Jüdischen eine Rezeptionsgeschichte geben. Ist das auch da eher unsere dann Übersetzungstradition, die stärker das Unterwerfen dominiert, oder ist da vielleicht diese Ambivalenz oder sogar die andere Seite stärker? Das ist eine kleine Zusatzfrage.
Ich kenne ein paar Aufsätze, aber das sind Aussätze aus rezenter Zeit, sozusagen der Versuch, so eine Art hebräische, israelische Umweltethik zu entwickeln, aber ich bin kein Judaist. Deswegen muss ich Ihnen diese Frage leider schuldig bleiben. Die gesamte Wirkungsgeschichte von Genesis über die jüdische Tradition, dazu kann ich mich nicht kompetent äußern.
Ja, vielen Dank für Ihren Hinweis auf diese Schärfe dieser Formulierung in der Luther-Übersetzung und dann die Frage, inwieweit hat das eigentlich gewirkt? Also wenn man die Moderne als eine Zeit der Entzauberung der Natur verstehen will, so ganz stimmt das nicht, kann man natürlich Christentum und Judentum ebenfalls als Entzauberungsmächte verstehen. Zugleich muss man aber sagen, jeder Entzauberung folgt ziemlich schnell eine Wiederverzauberung. Und das kann man in der gesamten Religionsgeschichte und Theologiegeschichte finden. Alleine in der Aufklärung, die ja nochmal in besonderer Weise, ein paar Namen hat Herr Ott ja genannt, für eine Entzauberung der Natur aus nicht-christlicher Perspektive, Descartes Bacon ist ja nicht christlich formuliert oder motiviert, gibt es natürlich auch eine Neuentdeckung der Natur in der Theologie, nämlich die sogenannte Naturtheologie oder die natürliche Theologie, also der Versuch von aufgeklärten Theologen, die Natur als das zweite Buch der Offenbarung zu verstehen. Das sind Texte, die wir heute ein bisschen kitschig finden und nicht mehr lesen, aber ich finde das nur so interessant, weil es ein gutes Beispiel dafür ist, dass Entzauberung ganz schnell auch wieder umschlagen kann in guter wie auch manchmal schwieriger Weise in Verzauberung. Und vor kurzem hat eine Schriftstellerin sozusagen in großer pauschaler Geste das Christentum für die Umweltzerstörung verantwortlich gemacht. Da kann man auch sagen, ja, die Literatur hat auch etwas Schlimmes gemacht. Das ist natürlich Quatsch, sowas zu sagen. Das Interessante ist aber, dass ich will noch vielleicht einen anderen Aspekt nehmen. Also wenn man den biblischen Text an sich mal anschaut, dann hat man natürlich das Thema Segen, man hat das Thema Sabbat als Zielrichtung. Man hat aber immer auch dieses Untertanmachen im Zusammenhang mit der Funktion des Menschen, Ebenbild Gottes zu sein. Und Ebenbild Gottes zu sein heißt ja nicht nur einfach, ist nicht nur einfach ein Würdeprädikat, sondern auch eine Tätigkeit beziehungsweise eine Verantwortung, sich dieser Aufgabe gerecht zu erweisen, an Gottes Statt sozusagen zu herrschen. Und das war sozusagen in der Zeit, wo dieser Text geschrieben wurde, ja eine Utopie. Wenn man sich mal überlegt, wie in eben altisraelischer Zeit, wie schwach der Mensch war. Dass diese Utopie dann aber durch eine Menschheitsentwicklung, wo ich religiöse Motive eher nicht so in den Vordergrund stellen würde als Hauptimpulsgeber, sondern technologische, wirtschaftliche und so weiter, spielt das dann doch nochmal eine Rolle. Deshalb finde ich es so wichtig, eben auch gerade an diesem kernbiblischen Text, und es gibt ja noch viele andere, man müsste nur mal die ganzen Schöpfungspsalmen sich anschauen, ja, die alle auch ausgehen auf Naturanschauung, Naturgenuss, Naturdankbarkeit oder Schöpfungsdankbarkeit. Da kommt man dann auf Empfindungen, die sich jetzt nicht so leicht einem brutalen Profitdenken zuordnen lassen, sondern man kommt auf Begriffe wie Dankbarkeit als elementares emotionales Verhältnis oder Reaktion auf Schöpfung. Dankbarkeit, Staunen, Demut, Sorge, Liebe, Mitleid, all solche Dinge. Aber in der Tat, biblische Texte sind nie davor gefeit, missbraucht zu werden. Deshalb ist es wichtig, sich auch um diese Texte immer wieder neu zu bemühen und sie anders und besser verstehen zu lernen. Aber vielen Dank für den Hinweis, das wäre sonst ein bisschen harmlos gewesen, wenn wir darauf nicht eingegangen wären.
Ja, danke erstmal für Ihr beider Wort und die artige Moderation. Und dann direkt dazu vielleicht noch kurz ist, hatte ich das Gefühl, wenn man jetzt vom Untertan redet, dann ist es, also dieser Untertans-Vers, der hier genannt wird, dann ist es ja ein Zeichen, was wir immer noch tragen und ein Dilemma, was ich so empfinde, dass egal wohin man geht als Mensch, man eben immer irgendwie Kultur betreibt, also gar nicht darum herumkommt, eben auch wenn wir uns als Teil der Natur sehen, und das tue ich auch, aber indem man, und ich fand das jetzt in dem Vers und auch in der etymologischen Herleitung auch nochmal interessant hinsichtlich des Bodens und des Daraufgehens eben, also das einfach nur durch das Gehen und das Passieren und Betreten schon irgendwie anders wahrgenommen, aber es ist irgendwie trotzdem ein großer Unterschied zum Tiere oder zum anderen Naturwesen, was wir kennen, dem man das nicht unterstellen würde, in deren Lebensweise sich irgendwie der Natur Herr zu machen, sondern deren Leben würde man als natürlich bezeichnen. Wir aber, indem wir den Stein hochheben, erheben den sofort mit zur Kultur, also zu etwas, was wir pflegen, schon im besten Sinn, aber eben auch teilweise entzaubern und missbrauchen oder uns anders zur Verfügung stellen. Und dazu dachte ich, und ich wollte eigentlich auf was ganz anderes hinaus, aber ich wollte es noch anschließen zu der Frage, denn auch fand ich das schön mit den, etwas Hoffnung macht es ja von, also anheimzustellen, dass man sich schnell wieder verzaubern kann. Und da dachte ich gerade an jetzt die nicht-christliche Geschichte und die Chance von Wissenschaft in der Literatur zum Beispiel, dachte ich an den Roman von Felix Krull, also von Thomas Mann, die Felix Krull-Erzählung, wo auch in einer sehr schönen Szene in dem Bourgogne-Restaurant, wo der Professor Kuckuck, Leiter des Paläontologischen Instituts in Lissabon, dann eben in einer ganz aufregenden Erzählung kurzerhand irgendwie die Weltgeschichte herleitet und von den drei Urzeugungen spricht. Und das wirkt alles ganz technisch, wissenschaftlich, und es endet aber dann im Nachspiel in so einer ganz fantastischen Traumszene, die der Felix Krull als Marquis de Venosta dann erlebt. Und das fand ich auch schön, wie nah das auch da in der Literatur schon beieinander ist und eben auch die Chance vielleicht von der Wissenschaft, das so erzählen zu können und so auch ins Staunen zu versetzen, dass es auch zur Wiederverzauberung führt. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war auch zum Buch, was Sie geschrieben haben. Und zwar bin ich vielleicht Architekt, bin mir der Sache nicht ganz sicher, aber so im Duktus habe ich das studiert und dachte gerade, wenn wir von diesen Orten reden, was mir da so auch als Naturerfahrung wichtig ist, ist, dass es eben dieses Verorten einer Stelle braucht, um eben die zu erleben. Und das ist ja manchmal als Naturdenkmal, wie das da genannt ist, in dem Berg oder in den Felsen, haben die irgendwie von sich her so eine hervorrufende Wirkung, dass man die sieht, weil die ganz besonders sind. Aber man sieht auch dann in der gebauten Architektur, dass es auch in der Landschaft, in dem Unscheinbaren passieren kann. Und wenn man jetzt nicht nur darüber referiert, sondern ich versuche dann auch für mich im Leben Lösungen oder Ideen zu finden, dann ist es eigentlich immer dieses Wiederverrichten einer Stätte, um der Sache Raum zu geben. Oder das Schöne ist, wenn man vom Ort redet, Ort heißt eigentlich Stelle oder also Spitze irgendwie auf etwas zeigen. Und das ist eigentlich diese Naturverweis, dass man wieder hingeführt wird, unter anderem über die bildende Kunst oder Architektur, eben dass man durch dieses Anspitzen mithilfe der Architektur auch die Chance hat, und das war jetzt nur ein Postulat für eine Lösung oder eine Annäherung an eine Wiederaktivierung der Erfahrung, die wir haben in der Natur durch Architektur und Kultur.
Fällt mir jetzt sofort nicht was ganz Schlaues dazu ein, außer natürlich, dass die Kultur die Natur des Menschen ist, also beziehungsweise eben auch dass natürlich auch deutlich ist, dass wir immer im Rahmen von Kultur über Natur sprechen, was natürlich dann nochmal dazu führt, dass jetzt auch in der Umweltethik und in der Art, wie wir auch eine innere Haltung entwickeln müssen, wir immer auch über die eigene Position nachdenken müssen und eben sozusagen nicht von uns selber absehen können. Das ist auch Teil unserer Tragik, aber dadurch haben wir eben nochmal andere Möglichkeiten, die wir auch nutzen können.
Wenn ich noch dazu etwas sagen kann, es waren unterschiedliche Dinge, nur zum Anfang, wo Sie ja auch meinten, dass der Mensch die Natur überformen muss. Wir haben in Kiel ein Exzellenzcluster, die Roots, das ist sehr Ur- und Frühgeschichte und Archäologie. Und im Rahmen der Roots beschäftige ich mich mit der Frage, wann beginnt eigentlich das Anthropozän? Und es gibt einen Text von Sophokles aus der Antigone, das ist der Chor der Alten von Theben. Und das beginnt, ungeheuer ist viel, aber nichts ungeheurer als der Mensch. Deinotes heißt das. Und dieses Ungeheuer ist auf der anderen Seite so eine Art Preis, wie toll der doch ist, aber auf der anderen Seite auch ein Erschrecken über sich selbst. Und hinter dieser Eingangszeile, Ungeheuer ist viel, aber nichts ungeheurer als der Mensch, tauchen dann eigentlich alle Errungenschaften der neolithischen Revolution auf. Fangen von Fischen mit dem Netz, Domestizieren der Tiere, Ackerbau, sesshaft werden in Städten, fahren übers Meer mit Schiffen, Heilkunst und so weiter und so weiter. Und am Ende wird von Frevel geredet. Und man kann das tatsächlich so interpretieren, dass die wesentlichen Errungenschaften der neolithischen Revolution letztlich die Möglichkeit in sich tragen, in immer größeren Quantitäten ausgeweitet zu werden. Denken Sie sich ein kleines neolithisches Feld und die heutigen Agrarflächen, die wir haben, oder wenn Sie im Grunde Architekt sind, die geniale Idee der Antike war es, aus dem Dach eines Hauses den Fußboden eines zweiten Geschosses zu machen und die Mehrgeschossigkeit zu erfinden. Danach ist es nur noch Technik, ob Sie es bis zu 5 Etagen, zu 50 Etagen oder zu 150 Etagen bringen. Dann kommt so gewissermaßen von der zweiten Etage der Skyscraper und dann sind Sie fast schon in Manhattan angekommen. Also ich behaupte, dass gewissermaßen in der neolithischen Revolution die Tendenz zur immer quantitativen Ausweitung qualitativer Errungenschaften angelegt ist und dass also das Anthropozän, in dem wir heute mittendrin stecken, sehr, sehr tiefe geschichtliche Wurzeln hat. Gut, das war jetzt nicht die biblische Tradition, das war jetzt die griechische Tradition, aber man muss beides zusammen sehen.
Wenn ich nur kurz einen Hinweis geben darf für Sie, kleine Assoziation, in Hannover gibt es gerade noch den ganzen August eine sehr, sehr interessante Ausstellung im Landesmuseum Hannover, das beschreibt, wie die in der neolithischen Revolution, die Sie beschrieben haben, vor also gut 7.500 Jahren, alle wesentlichen Themen im Keim und im Kern angelegt sind. Da fängt es eigentlich an. Ist interessant. Also fahren Sie mal nach Hannover. So, das wollte ich nur loswerden. Bitte sehr.
Gehen Sie mal auf die Homepage des Exzellenzclusters Roots in Kiel. Da finden Sie ganz, ganz viele tolle Forschungen, die wir da machen über Domestikation von Tieren, über Städtebau, über Paläoökologie und Landwirtschaft und, und.
Mein Name ist Karin Raase. Ich möchte mich erstmal bei Ihnen beim Podium bedanken für diese wirklich unglaublich interessanten Ausführungen und für die anregende Diskussion. Ich komme jetzt mit einem ganz anderen Gedanken und nochmal sozusagen zweien, nämlich einmal zum Thema der Kultstätten. Da würde mich jetzt interessieren, gibt es Voraussetzungen, unter denen diese Kultstätten entstehen? Haben diese Kultstätten wirklich auch etwas mit der Nation, mit der Region zu tun? Also wie entsteht im Grunde eine Kultstätte?
Die Frage geht an Herrn Clausen.
Ja, entschuldige. Also dazu müssten wir mal wirklich nach Hannover reisen, weil das eben total interessant ist. Ich habe mit dem Kurator ein, wie ich fand, sehr interessantes Podcastgespräch geführt, der eben beschreibt, in der neolithischen Revolution vor 7.500 Jahren entsteht nicht nur Ackerbau, Viehzucht, das Rad und so weiter, sondern auch eine neue Form von Religion. Nicht so leicht zu beweisen, aber weit vor dem, also deutlich vor dem Christentum oder auch der Religion des alten Israels entsteht eine Form von Religion, die sich unterscheidet von der Religion der Sammler und Jäger, von der man annimmt, dass sie irgendwie so eher schamanistisch gewesen sei. Und mit der neolithischen Religion entsteht eine erste, nicht Entzauberung, aber eine erste Entgegensetzung von Welt und Gott. Also es entstehen größere Götter, denen man Opfer bringt. Ganz interessant, im Detail nicht so ganz leicht zu beweisen, aber da entsteht eine neue Dynamik, sodass das Göttliche der Welt entgegengesetzt wird und es dann aber das Göttliche nicht mehr überall ist, sozusagen wie im das ist jetzt sehr pauschal, im schamanistischen Modell, sondern an bestimmten Orten sich in besonderer Weise manifestiert und in anderen eben nicht. Wo das ist, ja, das ist eine gute Frage. Jedenfalls kann man es nicht machen. Es muss irgendwie eine örtliche Evidenz da sein. Der Raum muss eine Wirkung aus sich selbst auf viele Menschen entfalten. Ich fand das bei meinem Beispiel mit diesem kleinen Druidenbaum aus Erchy, Belgien, so schön, war das total normaler Ort. Das ist jetzt irgendwie nichts Besonderes. Und doch hat das irgendwie so einen Zauber. Aber wann hat ein Ort einen Zauber und wie vermittelt sich das? Wie wird das tradiert? Und zwar dann so, dass es dann auch eine andere Religion, das Christentum, sich zum Beispiel draufsetzen kann und dann auf diesen alten Tempel dann irgendwie eine Kirche bauen kann. Das funktioniert ja auch nicht immer. Ich glaube, das ist schwer planbar, aber es muss so etwas geben wie sozusagen eine topografische Evidenz.
Aber hat das nicht auch etwas mit dem Narrativ wieder zu tun, von dem Sie vorhin sprachen? Das heißt, wenn ich nichts über einen Ort weiß, dann kann ich davor stehen und kann sagen, aber wenn ich etwas dazu gelesen habe, wenn es ein Narrativ gibt, dann kann sich diese Kultstätte mir dann vielleicht auch eher erschließen.
Ja, also deshalb haben ja alle oder viele alte Kultstätten bestimmte Legenden und Geschichten, Märchen, Legenden, Ursprungsgeschichten, die dann erzählen, wie das dann da kam, dass da plötzlich dieser große Stein da ist. Und dann wird die Geschichte des Steins erzählt und an der Geschichte des Steins oder der Quelle oder des Baums. Aber Geschichten haften nicht überall an und Geschichten sprudeln nicht überall.
Ich hätte meinerseits an der Stelle noch eine Rückfrage, die direkt daran anschließt, und zwar insbesondere bei Ihren Forschungen, Herr Professor Ott, zu den Wurzeln des Anthropozäns. Es geht mir jetzt dezidiert nicht um eine Apologie des Christentums, aber wie ordnet sich dann in diese Gesamtentwicklung die These von Lynn White und die von ihm der Gegenstand der von ihm ausgelösten Debatte ein? Folgt das Christentum hier einfach einer anthropologischen Konstante mit der Interpretation der Schöpfungserzählung, die eben auf Untertanmachung hinausläuft?
Nein, das glaube ich nicht. Die Wirkungsgeschichte dieses sogenannten Unterwerfungsauftrages kann aber gar nicht überschätzt werden. Es gibt das Buch von David Blackburn über die Änderung der Landnutzungspraktik im 18., 19. Jahrhundert. Und in ganz, ganz vielen Quellen wird eine Intensivierung der Naturnutzung damit gerechtfertigt, das sei ja der göttliche Auftrag an den Menschen, dass es nicht nur erlaubt ist, sondern sogar geboten sei, sie sich, wie es dann heißt, untertan zu machen. Und das führt dann dazu, dass zum Beispiel der Rhein begradigt wird, die Moore trockengelegt werden und so weiter und so weiter. Also auf diese Legitimationsfigur stößt man immer. Aber ich glaube nicht, dass es einfach nur eine Fortschreibung einer anthropologischen Konstante ist, obwohl wir vielleicht als Menschen auch das in uns tragen, dass wir Natur überformen können. Wir haben, so sagt Arnold Gehlen es, eigentlich sind wir von Natur aus künstliche Wesen. Wir können nur überleben, indem wir uns kulturelle Nischen bauen, indem wir uns einnischen und dort Kultur überformen. Und das machen wir natürlich seit der Neolithisierung. Aber es gibt sehr unterschiedliche Weisen, Natur kulturell zu überformen. Manche sind sehr nachhaltig, manche sind sehr naturverträglich, andere sind es nicht. Und da glaube ich, da können wir auch aus der Vergangenheit und von anderen Kulturen lernen, welche Arten der Naturnutzung durchaus naturverträglich sind. Was wir, die Kinder der Spätmoderne, tun können, wir können teilweise unsere Überformung auch rückgängig machen. Wir können renaturieren. Die Renaturierungsökologie zeigt uns, wie man ein Moor wieder vernässt, wie man einen Flusslauf wieder in sein eher natürliches Bett bringt, wie man Wälder in freier Sukzession aufforstet, was man mit Küsten, Mangroven wieder machen kann und, und. Also ich könnte mir, nachdem wir sozusagen durch die Moderne durch sind, auch gerade mit meinem Verständnis von Anthropozän, das voll entwickelte Anthropozän der Gegenwart auch als eine neue Epoche der Renaturierung des Planeten vorstellen und auch die Bereitschaft, dass wir gewissermaßen die Räume dieses Planeten mit anderen Lebewesen teilen. Also gewissermaßen die Erde nicht nur für uns beanspruchen, sondern bereit sind zu sagen, mit den Geschöpfen des fünften und des sechsten Tages teilen wir uns sozusagen diese Lebensräume. Auch das ist uns mitgegeben, auch das könnten wir tun. Und ich habe jetzt zum Beispiel einen guten Freund, der ist Renaturierungsökologe und mit dem denken wir darüber nach im Moment in einem kleinen Forschungsprojekt, wie man Klimaschutz und Naturschutz durch Renaturierung miteinander verbinden könnte. Da bin ich dann sozusagen ganz konkret auf der Erde.
Darf ich uns einmal so richtig brutal ins Hier und Jetzt holen, noch einmal im Kontext der Naturbetrachtung und Naturerfahrung? Es kam ja vorhin die Frage auf, ob wir verlernt haben, vor der Natur zu staunen, in die Natur zu gehen. Sie, Herr Professor Ott, sagten, Sie wollten weniger Moral, weniger Verbotsschilder. Ich habe vor einiger Zeit einen wirklich deprimierenden Beitrag gesehen des Nationalparkes in Jasmund, wo die Ranger dort vor Ort den Menschen hinterherlaufen, um ihnen zu erklären, was sie kaputt trampeln, indem sie nicht auf den ausgewiesenen Wegen bleiben. Und das Hier und Jetzt noch mal mit einer App auf einen Namen gebracht, nämlich Komoot, diese seltsame App, mit der Menschen anderen ihre Touren teilen und die Nachfolgenden dann auf ganz seltsame Abwege geraten und tatsächlich sich dann auch dort befinden, wo eigentlich kein Mensch mehr hingehen sollte.
Okay, die Frage geht an mich. In Nationalparken herrscht Wegegebot. Punkt. Ich kann sozusagen immer durch den Wald kreuz und quer laufen. In jedem Wirtschaftswald darf ich vom Wege abgehen. Ich tue das auch sehr gerne. Das Abgehen vom Wege gehört zum freien Betretungsrecht des Waldes. Aber in Naturschutzgebieten und vor allem in Nationalparken herrscht Wegegebot. Und natürlich muss man diese Regel überwachen. Und wer sozusagen im Nationalpark quer durch den Wald läuft, der tut etwas Verbotenes. Und das ist eindeutig. Mit der App kann ich nicht sagen, weil ich selber keine Apps nutze. Aber das ist natürlich genau die Ambivalenz, die wir auch jetzt in der Covid-Zeit gesehen haben. Die Sehnsucht nach Natur war sehr, sehr stark. Die Leute sind viel häufiger in die Parkanlagen gegangen. Sie sind in die Wälder gegangen. Für mich ist das ein Zeichen, dass wir, wenn ich mal volkswirtschaftlich rede, eher ein Unterangebot an Naturschutz in diesem Land haben. Die Nachfrage nach Natur ist wahrscheinlich größer als das Angebot. Deswegen müssten wir gewissermaßen Naturschutzflächen, Biosphären ausweiten, um das Angebot zu befriedigen. Wir haben sozusagen eine Unterdeckung an Natur. Wenn wir Natur immer weiter verknappen, dann kommt es genau zu diesen Phänomenen Overtourismus, Übernutzung, Staus. Ich habe natürlich auch mal ein Bild jetzt vor Augen, das konnte ich mir nie vorstellen. Es gibt gewissermaßen einen Stau
Stau am Mount Everest, weil gewissermaßen die Bergsteiger so viele geworden sind, die wollen alle da hoch und dann stehen sie da und müssen warten, bis sie an die Reihe kommen, so wie im Kaufhaus. Das ist natürlich irgendwie der Stau am höchsten Berg der Welt irgendwie merkwürdig, aber wir können einiges tun mit Besucherlenkung und so weiter und vor allem mit Entknappung von Natur, damit die Menschen tatsächlich auch wieder die Möglichkeit haben, sich in der Natur aufzuhalten. Es gibt einen Kollegen in der Umweltethik, der wollte vor vielen Jahren mal, die Menschheit sollte sich aus der Kulturlandschaft zurückziehen in Hochhaussiedlungen, wo voll effizient ist und so weiter und draußen die große Wildnis und zwischen den Hochhaussiedlungen und der großen Wildnis dann die Ranger, die sagen, hier darfst du dann nicht mehr rein. Dagegen habe ich mich dann in der Form eines Essays ausgesprochen. Ich möchte eigentlich die Kulturlandschaften, auch gerade die Kulturlandschaften Mitteleuropas im Grunde tatsächlich eher, sagen wir mal, also zu so postindustriellen Landschaften weiterentwickeln. Aber ich würde die Menschen nicht aus der Natur aussperren wollen.
Ja, vielen herzlichen Dank. Regulierung ist leider nicht nur notwendig und gegeben hinsichtlich Tourismus und Ökologie, sondern auch für den zeitlichen Ablauf einer solchen Veranstaltung. Und wie mir signalisiert wurde, ist eben dadurch nun der Moment gekommen, Ihnen allen ganz herzlich zu danken, Ihnen beiden, Herr Professor Clausen und Herr Professor Ott, auf dem Podium und Ihnen, liebe Zuhörer, die Sie sich eben auch mit Wortmeldungen in die Debatte eingebracht haben und mit uns gemeinsam ergründet haben, welchen Beitrag Naturerfahrung und Spiritualität zu einem ökologischen Bewusstsein leisten können. Und trotz aller Regulierung, die den offiziellen Teil der Veranstaltung betrifft, besteht natürlich leider für Sie, Herr Professor Ott, aus technischen Gründen nicht, aber für uns hier die Möglichkeit, an diesem schönen Ort am Anhalter Bahnhof auch noch etwas weiter die Gespräche zu vertiefen. Seien Sie alle hierzu ganz herzlich eingeladen. Einen schönen Abend.
Ja, Ihnen einen schönen Abend. Genießen Sie den Abend. Gruß nach Berlin.